Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Herr Bauer, Herr Matthias Bauer. Herzlich willkommen, Matthias.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Astrid.
Sehr gerne, Matthias. Erfolg darf leicht sein. Ist diese Aussage glaubwürdig für dich?
Ja, für mich ist sie nicht glaubwürdig, weil ich bisher immer gelernt habe, dass man einiges dafür tun muss, dass der Erfolg dann sich auch einstellt. Und dementsprechend würde ich sagen, ein Erfolg, der ohne Anstrengung erfolgt, ist in der Regel sehr unwahrscheinlich.
Aha, jetzt bist du ja Geschäftsführer der Vogel Communications Group in Würzburg und du hast ja die Transformation vom Fachmedienhaus zur Kommunikationsgruppe angestoßen und umgesetzt. Da werden wir jetzt gleich in Kürze drüber sprechen. Da bin ich ja dann mal gespannt, wie schwer das unter anderem auch alles war und wie du den Erfolg am Schluss dann doch hast erfolgen lassen. Stell du dich doch mal gerne vor. Wer bist du und was machst du, Matthias?
Ja, mein Name ist Matthias Bauer, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und darf die Vogel Communications Group in die Zukunft führen. Und das ist das, was ich so jeden Tag mache. Und in der Freizeit bin ich gerne auf dem Golfplatz oder mit meiner Familie in der Küche verbringe mir da meine Zeit.
Ja, kochst du mit oder isst du nur mit?
Nein, ich koche sehr, sehr gerne und auch am liebsten mit meiner Frau. Von daher gesehen kochen wir gerne im Team.
Aha, sehr schön. Und Golfen entspannt dich dann?
Golfen entspannt mich und ist schon seit 25 Jahren meine große Leidenschaft im sportlichen Bereich und viel Ausgleich und einfach eine Herausforderung, gegen sich selbst zu spielen und zu gucken, wo die eigenen Grenzen sind.
Sehr spannend. Jetzt werden sich vielleicht die Zuhörer fragen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dich als Gast heute einzuladen. Und da liegt nämlich schon eine lange Zeitspanne dahinter, denn ich war, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, da hieß meine Firma noch Rhetorica. Da war ich schon tätig für den Vogel Fachverlag, so hieß das ja damals, und habe Seminare gegeben zum Thema Rhetorik, auch Schlagfertigkeit und war auch auf einem wahnsinnig tollen Unternehmerinnenkongress damals in Dresden dabei. Und jetzt starten wir auch gleich mal in bestimmte Fragen, die mich brennend interessieren. Was macht die Vogel Communication Group und warum heißt sie nicht mehr Vogel Verlag, so wie früher?
Was die macht, steckt hoffentlich schon im Namen, nämlich wir machen Kommunikation als eine Unternehmensgruppe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Vogel heißen wir letztendlich deshalb, weil unser Gründer eben Karl Gustav Vogel hieß und deshalb beschreibt unser Name das, was wir jeden Tag tun und erreichen wollen. Und wir wollen mit Kommunikation unsere Kunden erfolgreicher machen, jeden Tag. Und das sind dann letztendlich Werbekunden, Leser, Teilnehmer, Website-Besucher. Also wir haben einen sehr breiten Kundenbegriff. Mhm. Und das beantwortet auch die Frage, warum wir nicht mehr Vogel Verlag heißen, weil eben wir natürlich noch einen Verlagsteil haben und noch erfolgreiche Fachmedien haben. Aber es ist eben nur ein Teil unserer Leistung und dementsprechend verstehen wir uns eben als Communications Group und nicht mehr nur als Verlag.
Du hast ein großes Netzwerk an Kommunikationsagenturen aufgebaut. Wieso? Warum?
Ja, die Antwort ist recht leicht vom Markt gedacht. Wir haben einfach in den letzten Jahren immer stärker von Kunden erfahren, dass sie eben Agenturleistungen benötigen. Und wir wurden immer öfter gefragt, Mensch, kennt ihr eine gute PR-Agentur? Kennt ihr eine Performance-Marketing-Agentur? Könnt ihr uns beim Thema Digitalisierung in asiatischen Märkten helfen? Und wir haben dann immer schön auf andere Agenturen verwiesen und die Leads, würde man heute sagen, weitergegeben und haben dann irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, wenn wir diese Kompetenz auch anbieten könnten und in der Gruppe haben. Und das war die Idee. Und heute haben wir rund 9 Agenturen in der Gruppe, wo wir in der Regel mehrheitlich beteiligt sind und mit denen wir gemeinsam dann eben unsere Kunden ganzheitlich bedienen können.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch wirklich die Komplexität dann rausnimmt. Weil bei den vielen Dingen, die da gebraucht sind, bei dem Überbegriff Kommunikation, ist das ja gar nicht so einfach, wenn man dann einzelne Teile, wenn man mehreres benötigt und aber nur das Wesentliche für sich haben will, dass man da einen Blick darauf hat, wie kommt man nicht vom Wege ab. Da würde ich dich auch gerne mal gleich fragen. Thema Kommunikation ist ein Riesenfeld, Unternehmenskommunikation. Welchen Stellenwert hat das für dich heute?
Also das Thema Unternehmenskommunikation ist natürlich eins unserer Hauptfelder neben dem Thema Fachkommunikation. Und Unternehmenskommunikation verstehen wir in dem Kontext, dass wir eben sagen, was kommuniziert ein Unternehmen abseits dessen, was sie in der Fachkommunikation sowieso kommunizieren über uns, über Fachmedienhäuser. Das heißt, da reden wir dann über die eigene Webseite, da reden wir über die Social-Media-Kanäle, da reden wir über Expertenpositionierung, über klassische PR. Das sind eben alles Leistungen, die wir unter Unternehmenskommunikation subsumieren und die machen heute schon einen signifikanten Teil unseres Geschäfts aus. Und das ist auch der Bereich, wo man eben klar sagen muss, der soll in den nächsten Jahren wirklich auch deutlich zum Wachstum beitragen, weil natürlich da immer wieder neue Spielarten und neue Formate dazukommen, neue Kanäle dazukommen, wo unsere Kunden ja sich immer auch wieder die Frage stellen, müssen sie das in-house können, machen sie das mit einer Partneragentur und wir wollen sie da eben begleiten und deshalb ist Unternehmenskommunikation für uns ein zentraler Bereich.
Damit sich das der Hörer vorstellen kann, Matthias, hättest du mal so einen ganz typischen Fall, Kunde kommt und was ihr für den dann macht? Am besten, weil meine Zuhörer von Erfolg da vielleicht in erster Linie in Deutschland auch für Mittelstand sind, mal nichts aus dem asiatischen Bereich, sondern so ein ganz typisches eine deutsche Anfrage.
Also die klassische Anfrage ist natürlich, wir brauchen mehr Leads. Ja, wir wollen mehr Vertriebserfolg haben, deshalb brauchen wir mehr Leads. Und dann ist ja mal die grundsätzliche Fragestellung, über welche Kanäle sollen die Leads kommen, welche Qualität sollen die Leads haben und dann auf welchem Kanal sollen auch die Leads dann gebündelt werden. Und so kommt man zum Beispiel dazu, dass eben viele Kunden sagen, ja, wir wollen den Traffic oder die Leads über unsere eigene Seite generieren über unsere eigene Webseite generieren. Und dann machen wir Analysen und schauen, ist die Webseite überhaupt dafür geeignet, ja, und oder hängt schon da letztendlich der Teufel im Detail. Und fangen dann zum Beispiel an, um es jetzt mal exemplarisch zu machen, zu sagen, Mensch, vielleicht müssen wir die Webseite entsprechend erstmal optimieren, dass sie eben überhaupt lead-generierungsfähig ist. Dann ist ja auch die Frage, zum Beispiel, ist der Content auf der Webseite der richtige Content für die Ziele, die man erreichen möchte? Da haben wir natürlich mit unseren Fachredaktionen dann die entsprechenden also Journalisten, die sagen, okay, wunderbar, wir kennen die Märkte und wir wissen, was die Kunden, dieses Kunden eigentlich gerne lesen möchten. Wir generieren dann den Content und zu guter Letzt generieren wir natürlich auch über unsere Kanäle, ob es dann die Fachinformationskanäle sind oder Social-Media-Kanäle, eben auch die entsprechenden Reichweiten, aus denen dann ja die Leads am Ende entstehen. Das heißt, da entsteht dann aus der Website der Content, dann der Traffic und am Ende der Lead und der Kunde kam eigentlich nur mit der Frage, wie generiere ich mehr Leads? Ja, und das ist so ein Beispiel, wo wir den Kunden dann eben sehr ganzheitlich betreuen. Wenn die Webseite super ist, und wir sagen, wunderbar, da haben wir kein Handlungsfeld, dann reden wir vielleicht nur über mehr Content oder mehr Traffic, aber das sind dann eben genau diese Bausteine, die man sich dann auch modular bei Vogel Communications Group eben einkaufen kann.
Verstehe, verstehe. Und ihr holt dann den Kunden genau da ab, wo er gerade steht. Und dann kann der sich diese vielen Verwirrungen, Irrungen sparen, die dann entstehen, wenn man selber mal anfängt, drüber und so nachzudenken. Braucht man ein Funnel und was ist das und wie geht das?
Ja, absolut, absolut. Also wir haben ja auch deshalb unser Media Sales, der heißt ja schon seit 2018 nicht mehr Media Sales, sondern sind jetzt Consultants und wir haben auch unsere Verkäufer deutlich weiterentwickelt, dass es eben darum geht, wie du sagst, den Kunden da abzuholen, wo er steht. Es startet meistens auch mit dem Thema, wohin will der Kunde eigentlich mit seinen Unternehmenszielen? Ja. Unternehmenszielen leiten wir dann die Kommunikationsziele ab und auch da gibt es manchmal schon Kunden, die eigentlich kommunikative Ideen haben, wo wir sagen, Moment mal, aber das passt eigentlich gar nicht zu dem, wo du im Unternehmen hin möchtest. Ja? Und das eben alles in Einklang zu bringen, eben kohärent auch entsprechend dann zu kommunizieren, das ist unser Bedürfnis. Und deshalb verstehen wir uns nicht nur als Kommunikationsberater, sondern auch als Kommunikationsabrater. Wenn wir merken, Mensch, der Kunde hat vielleicht sich verrannt in einem Thema, nur weil es gerade durch die Medien geht und hip ist. Und dann sind wir auch durchaus mal ein Partner, der sagt, würden wir einfach nicht empfehlen. Wenn er es dann trotzdem will, machen wir es. Aber wir äußern schon klar unsere Meinung, wie wir glauben, dass der Kunde maximalen Erfolg durch Kommunikation erreichen kann.
Klingt gut. Ihr redet nicht nach dem Mund, sondern sagt fachlich das, was im Idealfall ideal auch wäre und machbar ist. Verstehe. Und was sind denn da die größten oder gibt es so drei Standardfehler, die meisten begehen?
Also ein großes Thema zum Beispiel, was wir gerade über unsere eigene Studie herausgefunden haben, ist, dass das ganze Thema Social Media zum Beispiel massiv überschätzt wird, was zum Beispiel das Thema LinkedIn anbelangt, wo wir sagen, das ist ein wichtiger Kanal, keine Frage. Aber die Marketer das massiv überbewerten, was der Impact dann am Ende auf ihr Geschäft ist. Ja, und die Leser und die Kundenseite eigentlich weiterhin andere Kommunikationskanäle präferiert. Und das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, wo wir immer wieder merken, dass natürlich der Marketer, der sehr aufgeschlossen ist, der sehr neugierig ist, was gibt es für neue Trends, manchmal die Trends überbewertet und wir dadurch auch manchmal Budgetallokationen sehen, wo wir sagen, Mensch, das mag vielleicht in 3, 4, 5 Jahren die richtige Allokation sein, im Moment würden wir aber eine andere Allokation für zielführende erachten. Das ist also dieses sehr stark trendgetriebene, sollte Marketing, sage ich mal, eher im Hintergrund stehen. Natürlich soll man Dinge ausprobieren, man soll immer auch mutig sein, dafür stehen wir auch. Aber man muss, glaube ich, dann in der Budgetallokation auch realistisch sein, wo man wirklich hin möchte.
Ja, realistisch, denke ich, und den Fokus, um den Fokus halten zu können, da auch wirklich dann entschieden nach vorne gehen und sich nicht verzetteln, weil es wird dann immer schlecht für den Geldbeutel und für die Nerven. Mal ein ganz anderes Thema, Agilität. Warum ist das heute so wichtig aus deiner Sicht und wie kann hier Kommunikation helfen?
Ja, Agilität, ich glaube, das ist was, wenn man einfach schaut, was im Moment in der Welt passiert, dann merkt man, dass es ohne Agilität überhaupt nicht mehr funktioniert, ob wir es wollen oder nicht. Ich glaube, das ist keine Frage, macht es Sinn oder nicht, sondern es ist eine Frage, wieso sind es manche nicht? Ja, das ist für uns keine Fragestellung mehr, müssen wir agiler werden? Ich glaube, das ist als Kommunikationsunternehmen eine Schlüsselkompetenz, die wir haben müssen, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist, um überhaupt dem Kunden die Services zu bieten, die natürlich auch in einer volatilen Marktlage sind aktuell und darauf reagieren müssen. Und wenn wir als Partner der Kunden nicht agil sind und die Kunden im Zweifel agiler als wir selbst, dann haben wir ein Problem.
Ja. Ja, das kann man sich wirklich gut vorstellen. Ja. Wie entstehen denn heute neue Geschäftsmodelle? Wie entsteht Wachstum in Unternehmen aus deiner Sicht?
Wachstum entsteht natürlich, wenn man den deutschen Mittelstand anschaut, nach wie vor nicht einfach Spitzenleistung. Wir müssen sagen, ich glaube, dass wir auch da in den Medien teilweise vielleicht den Fehler machen, uns schlechter zu reden, als wir wirklich sind. Ich glaube, dass ganz viel Spitzenleistung nach wie vor in Deutschland stattfindet, Spitzenforschung stattfindet und dementsprechend ist das schon nach wie vor ein Stellenwert, wo ich sage, ich glaube, dass hier im Land wirklich auch perspektivisch Wachstum durch Spitzenprodukte entsteht, ob es im Technologiebereich ist, wo wir ja auch selbst in der Chip-Produktion, also die Produktion mag in anderen Ländern erfolgen, aber das Design und all diese Themen passieren dann eben doch auch noch hier, anführend sind. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir diese Spitzenprodukte auch in Zukunft produzieren und dann wird Wachstum von alleine passieren.
Schön zu hören, dass du sagst.
Ich würde eher sagen, Wachstum kann leicht sein. Ja?
Und Wachstum kann leicht sein, würdest du sagen? Okay. Ja. Und du siehst auch die Spitzenprodukte-Frage, da möchte ich gerne nochmal nachhaken, weil du ja auch international unterwegs bist und ja gerade darauf hinweist, dass hier der deutsche Mittelstand sich häufig schlechter macht, als er denkt. Hast du eine Idee, woran das liegt?
Ja, ich glaube schon, dass es auch an den Kommunikationsverhalten liegt, dass wir ein Stück weit vielleicht über Generationen uns antrainiert haben, zu sagen, wir müssen bescheiden sein, wir müssen leise sein. Wenn man anguckt, die Amerikaner zum Beispiel, ja, die machen
sind laut, oder?
Marketing, ja. Am Ende, ganz viele der amerikanischen Companies haben nicht viel bessere Produkte, aber die haben einfach ein viel besseres Marketing und die sind viel lauter, viel präsenter und diese 80% langen Lösungsdenken, was die Amerikaner ja haben und dieses Go-to-Market ist das erste Ziel. Mhm. Der Deutsche sagt bei 110% noch, Mensch, 111 müssten es eigentlich sein, bevor ich an den Markt kann. Ist jetzt sehr klischeehaft, ist mir schon klar, aber ich glaube, das beschreibt so ein bisschen die Haltung und ich glaube, wir dürfen da kommunikativ viel mutiger sein in Deutschland und damit auch viel motivierender für die Gesellschaft und ich glaube tatsächlich, dass im Moment die Kommunikation auch für die überschaubar gute Stimmung im Land verantwortlich ist und das wäre tatsächlich ein leichtes, das zu verändern, weil die Produkte und die Lösungen ja grundsätzlich da sind.
Verstehe. Ja, da sagst du, das ist leicht. Ich als Mentaltrainerin sage, nee, da liegt der Knackpunkt. Das ist gedacht leicht, aber in der Umsetzung manchmal schwer, weil man da an den unbewussten Bremsen ran muss.
Ja, widerspricht dir in keinster Weise, absolut. Ja.
Ja, weil du sagst, Wachstum darf leicht sein, das wäre ein Satz, den du sehr glaubwürdig findest. Wie ist denn aus deiner Sicht, wenn man mal so überlegt, neue Geschäftsfelder und Märkte sich zu erschließen, um Wachstum zu schaffen, wie geht das aus deiner Sicht? Wie kommt man da zu neuen Geschäftsfeldern?
Ja, am Ende, glaube ich, hat sich da jetzt über die letzten Jahre gar nicht so viel verändert. Man muss sich einfach wirklich die Märkte anschauen, wie sie sich entwickeln, eine vernünftige Marktforschung machen, einfach kulturelle Unterschiede herausarbeiten und akzeptieren vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann mit guten Produkten in die Märkte mit der vernünftigen Marktbearbeitungsstrategie reingehen. Also da hat sich, glaube ich, jetzt in den letzten 20 Jahren, wie erschließe ich einen neuen Markt, relativ wenig geändert, außer dass natürlich das digitale Kommunikationsthema eine wesentlich größere Rolle spielt und damit aber eigentlich die Markterschließung leichter macht und auch die Kommunikationskanäle ja deutlich einfacher werden und auch das, wie man mit internationalen Geschäftspartnern kommunizieren kann, zum Beispiel über Teams, das Leben ja deutlich einfacher machen. Also das Thema Internationalisierung sollte eigentlich in den letzten 20 Jahren einfacher geworden sein als zuvor.
Frage an dich persönlich. Was findest du, ist aus deiner Sicht wichtiger oder entscheidender, wenn man hier drüber nachdenkt, dass man nochmal in den Flieger steigt und direkt in der Welt unterwegs ist und international guckt, reinhört und vor Ort ist? Oder würdest du sagen, nee, also sich das anschauen und sehr viel eher digital reinzuhören, reicht auch?
Also ich bin ein ganz großer Freund, aber das ist jetzt eher eine persönliche Meinung meinerseits. Wirklich der persönliche Kontakt ist wichtig nach wie vor. Dieses Kennenlernen, dieses ja Spüren sozusagen, wo steht der andere, was sind die Themen, die den wirklich treibt. Das kann man nach wie vor, finde ich, über digitale Kanäle nur sehr schwer. Wenn dann mal die persönliche Beziehung hergestellt ist, wenn man weiß, man hat ein gleiches Verständnis, man hat ein gleiches Ziel. Dann kann man wunderbar auch über Teams Meetings machen, aber auch da lernen wir ja auch in der täglichen Arbeit mit unseren Teams, die zum großen Teil auch virtuell arbeiten. Ein regelmäßiges persönliches Treffen ist einfach durch nichts zu ersetzen und daran glaube ich sehr stark. Und auch die Evententwicklung in der letzten Monate, auch bei uns im Haus, zeigen, dass einfach das Thema persönliches Treffen, Netzwerken nach wie vor ein wahnsinnig hoher Wert in der Gesellschaft ist und da freue ich mich drüber.
Ja, es gibt einen schönen Satz, Erfolge werden zwischen Menschen gemacht. Und da ist, glaube ich, das schon echt zentral, die echte menschliche Begegnung. Ja.
Absolut.
Jetzt hast du ja über 100 Fachmedien und damit betreibst du ja Wissensmanagement für die Märkte. Wie kann man sich das vorstellen mit diesen 100 Fachmedien?
Ja, die 100 Fachmedien setzen sich natürlich auch aus sehr spitzen Medien zusammen. Also wir haben sehr, sehr breite Medien wie den Maschinenmarkt, der ja als polytechnischer Titel wirklich eigentlich die komplette produzierendes Gewerbe letztendlich abdeckt. Aber wir haben eben auch sehr, sehr spitze Fachmedien, wie zum Beispiel Infodienste für Architekten, wo es nur darum geht, Rechtsprechungen zum Beispiel zu verdichten und in anwendbares Wissen zu übersetzen. Von daher gesehen ist das ein sehr, sehr breites Feld, was wir da jeden Tag beackern, und natürlich auch der Informationsgrad sehr, sehr unterschiedlich ist, ja, wo es teilweise generalistische Marktinformationen sind und zum anderen aber auch sehr spezifische Informationen eben für ganz, ganz konkrete Zielgruppen, zum Beispiel, wie rechne ich die neue Rechtsprechung bei den Zahnärzten dann optimal beim Patienten ab? Also das ist ein weites Feld.
Spannend, sehr spannend. Das ist Zielgruppen. Der Fokus ist nämlich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wenn wir mal so in den typischen Mittelstand reinschauen, kannst du dir gerne einen Praxisfall mal rauspicken. Und du nennst jetzt mal ein Fachmedium. Welche Themen sind da im Moment die wichtigsten? Sind es diese IT-Themen eben oder eben das ganze Digitale oder gibt es auch andere Themen, die ihr da reinpackt?
Das ist eine schwierige Frage, weil es einfach so, so heterogen ist. Also wir sind ja in 14 verschiedenen Märkten unterwegs. Also wir haben den Maschinenbau, Elektronik, IT, Rechtswirtschaft, Steuern, Prozessindustrie, Labor. Das heißt, es ist wahnsinnig breit und da sind die Herausforderungen im Moment komplett unterschiedlich. Ja, also klar, das ganze Thema Digitalisierung mag verbinden, aber auch das wird natürlich je Branche sehr, sehr unterschiedlich dann umgesetzt oder auch sowas wie KI wird mit Sicherheit jetzt gerade alle in irgendeiner Form beschäftigen. Aber wenn man dann wirklich hinguckt, wo sind die operativen Herausforderungen und was sind die Marktherausforderungen, die die jeweilige Branche hat, ist es extrem unterschiedlich. Und Beispiel, heute haben wir hier die Würzburger Karosserie- und Schadenstage mit 1200 Besuchern und 90 Ausstellern, die sich eben nur darum kümmern, ja, wie kann man letztendlich Schadensfälle vernünftig abwickeln, wie kann ich das wieder instand setzen, alles, was ist Nachhaltigkeit, ist zum Beispiel heute ein ganz großes Thema. Was heißt denn Nachhaltigkeit in dem ganzen Thema Instandsetzung? Wir sind ja zu einer Gesellschaft geworden in den letzten Jahren, wo man eigentlich eine Stoßstange schon lieber im ganzen Teil ersetzt, was ist, weil es günstiger ist, wie einen Lackschaden sozusagen auszubessern. Und da muss man dann eben schon fragen, ist das nachhaltig? Ja, oder muss ich vielleicht auch das ein Stück weit wieder zurückdrehen und muss sagen, so kann ich es eigentlich nicht mehr machen. Ne? Und das sind Herausforderungen, die in jeder Branche ganz, ganz unterschiedlich sind.
Ja, verstehe. Und unglaublich spannend übrigens, auch wenn man sich das mal so, der Hörer hört es ja nur, aber wir können es uns gerne auch mal vorstellen. Du sagst ja gerade, 1200 Leute sind gerade da und die sind ja bei euch vor Ort und die sind vermutlich in eurem eigenen Kongresszentrum untergebracht, richtig?
Absolut richtig, ja.
Erzähl uns doch da mal mehr, weil das finde ich schon spannend, dass du so viele Menschen dann gleich mal nach Würzburg bringst, ihr ein eigenes Kongresszentrum habt. Ich glaube, das gibt es so nicht. Da seid ihr wahrscheinlich das einzige Fachmedienhaus, oder?
Also ich glaube, in der Dimension tatsächlich sind wir das einzige Fachmedienhaus. Das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern tatsächlich schon ein paar Jahre länger her. 2006 hat unser Verleger und Hauptgesellschafter gemeinsam mit seinen Mitgesellschaften eben entschieden, sie wollen gerne das Eventgeschäft weiter ausbauen. Sie glauben an Live-Kommunikation und waren unsere ehemaligen Druckhallen tatsächlich. Also Vogel hatte ja auch die Druckerei hier in Würzburg direkt vor Ort. Und 2002, glaube ich, war es gewesen, hat man sich von der Druckerei getrennt, hat sie ausgelagert in einen Ort, 5 Kilometer weiter von hier. Hat dann eben diese Hallen gehabt und hat dann ein paar Jahre waren sie brachgelegen und dann kam eben die Idee zu sagen, hier ein Kongress- und Veranstaltungszentrum zu bauen. 2006 wurde es dann, 2007 glaube ich, wurde es dann eröffnet und heute finden hier 250 Events pro Jahr statt, wovon nur 50 ungefähr von uns selber sind, sondern wo wirklich externe Kunden hier sich einmieten, die Räumlichkeiten nutzen und da sind wir mächtig stolz drauf, weil es eine tolle Location geworden ist.
Ja, sensationell. Also da wäre ich auch stolz drauf und ich glaube, da könnte zu Recht stolz sein. Sowas ist ja wirklich beeindruckend. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Und auch ganz toll, dass die Leute dann direkt auch zu euch kommen können.
Ja, weil schon, ja? Das ist einfach logistisch. Das war auch ein Stück weit vielleicht historisch noch der kurze Schwenk sei erlaubt.
Ja, gerne.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja überlegt, wo man Vogel ansiedelt und ist dann letztendlich von Coburg nach Würzburg gezogen und hat es aus einem einzigen Grund gemacht, nämlich der logistisch hervorragenden Lage von Würzburg, weil man muss ja überlegen, damals das ganze Thema digital war noch gar nicht gedacht, sondern es war Print und es ging darum, wie bekomme ich die Zeitschriften am schnellsten und kostengünstigsten zu den Kunden. Dementsprechend hatte man sich dann eben für Würzburg entschieden, weil Würzburg eben eine Stunde von Nürnberg, eine Stunde von Frankfurt, eine Stunde von Stuttgart wirklich sehr, sehr zentral liegt, vor allem für den süddeutschen Raum und das nutzen wir natürlich heute für unser Vogel Convention Center, weil eben ganz viele Kunden sagen, hier können deren Kunden wiederum extrem gut anreisen mit der Bahn, mit dem Auto und logistisch sind wir da wirklich fast im Herzen Deutschlands und das befeuert natürlich die Nachfrage nach dem Convention Center enorm.
Ja, klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr schlüssig auch. Ja, interessant, ist ja fast von meinem Heimatort weg. Ich bin ja Oberpfälzerin.
Ja, da ist nicht weit, das stimmt. Das stimmt.
Frage, das Wort Skill Development, das wird dir ja zugeschrieben. Was ist dir daran so wichtig? Also was meinst du auch damit?
Wird mir das zugeschrieben? es geht letztendlich wirklich darum, dass wir ja auch unseren Personalbereich, das heißt, da hieß da mal ja zwischendurch mal HR, mit dem bisschen ganzen HR, Human Resources Begriff konnten wir uns nie so richtig identifizieren und haben dann gesagt, das ist tatsächlich mehr People und Culture, darum geht es uns doch eigentlich, es geht uns um die Mitarbeiter, es geht uns um die Menschen und dann in der Kultur, in der wir gemeinsam miteinander eben arbeiten wollen und wie wir es ja auch vorhin schon hatten, das ganze Thema Agilität ist keine Frage, ob oder ob nicht und damit auch diese ständige Weiterentwicklung, brauche ich natürlich ein Skillset bei allen Mitarbeitern hier im Haus, die ein Stück weit Veränderungen gegenüber offen sind, die Fähigkeiten haben, sich anzupassen, und das natürlich in unterschiedlicher Dimension, das ist auch klar, ja, je nachdem, was man eben für eine Funktion hat, aber dass wir eben da auch wirklich ein tolles Personalentwicklungsprogramm aufgesetzt haben, zum Beispiel ein New Leader Programm, wo wir eben selber unsere Führungskräfte seit Jahren ausbilden und die überwiegende Zahl auch in Führungspositionen dadurch intern besetzen und besetzen können, weil wir eben wirklich Top-Leute ausgebildet haben und wohl wissen, dass wir natürlich auch von der Unternehmensgröße her mit den ganz Großen nicht mithalten können. Da haben wir es trotzdem den Anspruch zu sagen, Vogel will die besten Talente in der Fachmedienbranche ausbilden und im besten Fall auch halten. Das ist unser oberstes Ziel. Glaube ich, da sind wir auf einem ganz ordentlichen Weg.
Kannst du mal kurz beschreiben, wie diese Ausbildung, wie das funktioniert und wie lange das geht?
Das ist extrem unterschiedlich, wo eben der jeweilige Mitarbeiter, Mitarbeiterin steht und was eben die gemeinsam definierten Ziele sind. Wir haben zum Beispiel für alle Mitarbeiter, die wir entwickeln, machen wir einen Test, der nennt sich BIP-Test. Das ist letztendlich das Bochumer Inventar für Persönlichkeitsdiagnostik, wo wir sagen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, um wirklich auf einer fundierten Basis überhaupt mal zu entscheiden, ist eine Führungslaufbahn der richtige Weg, ist eine Fachkarriere der richtige Weg, um da nicht schon Fehler zu machen, die man dann später vielleicht beiderseitig dann sagt, Mensch, hätten wir ja vorher sehen können. Dann haben wir auch viele externe Coaches dabei, die eben da beraten, bis man dann zu der Entscheidung kommt, okay, geht es jetzt eben Führungslaufbahn oder geht es jetzt Fachlaufbahn? Mhm. Und dann geht so ein Programm in der Regel zwischen 6 Monaten und 2 Jahren, wo es dann eben feste Module gibt, wo es Einzelcoachings gibt. Wir haben auch hier mit einer Kollegin im People and Culture Bereich eine ganz tolle Kraft, die nichts anderes macht, außer Personalentwicklung und auch Coaching. Und somit begleiten wir auch Mitarbeiter, die teilweise schon seit 20, 30 Jahren im Unternehmen sind, aktiv in ihren Herausforderungen eben neue Themen anzugehen oder auch mal Personalthemen vielleicht anzugehen. Genau, das verstehen wir unter dem ganzen Thema Skill Management und haben da eben schon den Anspruch, dass wir einen sehr, sehr guten Überblick haben über alle Mitarbeiter, wo die gerade stehen und wo wir sie gemeinsam auch gerne hin entwickeln möchten.
Sensationell, weil das ist innovativ und das ist auch der Weg, finde ich, grundsätzlich, dass man auch dieses Thema, was ja auch den Mittelstand häufig betrifft, mit dem Thema Fluktuation, dass man immer Angst hat, die Leute gehen weg, dass man sie auch wirklich bindet, weil kein Mensch will weg, wenn er unterstützt wird in seiner persönlichen Entwicklung. Das klingt wirklich toll und ich vermute, dass die Menschen bei euch dann auch gerne und langfristig vor allen Dingen arbeiten wollen.
Ja, natürlich versuchen wir es. Also ich finde da den Spruch von Jürgen Klopp so gut, sozusagen nicht die Angst vorm Verlieren soll uns treiben, sondern die Lust auf Gewinnen.
Genau,
das ist so der Punkt, wo wir auch sagen, wir werden immer auch Top-Talente verlieren, das ist ganz normal und sind wir auch manchmal sehr, sehr stolz drauf, wo die dann hingehen und in welche Positionen sie kommen und ich glaube, wichtig ist einfach, mit welchem Mindset man da rangeht und sagt, solange wir gemeinsam auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung gehen, ist das alles gut und solange wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren, sind wir da auf dem richtigen Weg.
Absolut, sehe ich auch so. Vor allen Dingen allein das Wort Fachkräftemangel finde ich ja schon so bedenklich, weil es ja dann immer die Leute ins Mangeldenken treibt. Und man könnte sich auch überlegen, Moment mal, was habe ich denn und was baue ich aus? Und da seid ihr ja extrem innovativ und anpackend unterwegs. Freut mich wirklich zu hören. Frage auch nochmal zum Thema Mindset, weil du es angesprochen hast. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und welche Überzeugung hast du, also wenn du es so auf einen Satz bringst, was ist das, was im Hinblick auf ein gutes Mindset Erfolg bringt?
Ja, da gibt es einen Punkt. Ich habe damals bei meinem BWL-Professor tatsächlich, der hat immer gesagt, schau mal, ob du in deinem Leben das Management bei Opportunity-Prinzip anwenden möchtest. Also das heißt, immer dieses chancenorientierte Gucken, ne, wenn eine Tür zugeht, welche Türen gehen auf und daran glauben, dass immer eine Tür mehr aufgeht als zugeht. Wenn man mit dem Mindset, glaube ich, in den Tag startet und sagt, heute wird ein guter Tag, weil ich ihn zu einem guten Tag mache, dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Und so bin ich zumindest bisher ganz gut gefahren.
Zum Thema Netzwerken hätte ich noch gerne gewusst. Du hast ja schon angesprochen und auch anklingen lassen, dass es sehr wichtig ist. Wie genau netzwerkst du und kommst du auch aktiv selber auch wirklich noch dazu oder machen das dann eher andere?
Nee, tatsächlich ist es so, dass ich mir dafür die Zeit nehme. Also es heißt auch immer so, man soll Prioritäten setzen und das ist wirklich für mich ein wesentliches Thema, weil ich davon überzeugt bin, dass einfach aus den Netzwerken heraus dann auch die Energie und auch der Kontakt entsteht, um Neues anzuschieben und man zu oft dazu tendiert, im eigenen Saft sozusagen zu schmoren und in der eigenen Kantine Mittagessen zu gehen, sich mit nur Leuten aus dem eigenen Unternehmen zu unterhalten und dadurch im Zweifel immer ins Klein-Klein gezogen wird und anstatt eben auch mal mit Leuten aus anderen Branchen zu sprechen, andere Menschen kennenzulernen, sich mit denen zu vernetzen, aus anderen Kulturen auch. Also das ist was, wo ich extrem schätze und ich durfte ja auch mal fast 7 Jahre in Berlin leben und das hat mir gezeigt, wenn man da eben jeden Tag Mittag und Abendessen geht mit Leuten, die man noch nicht kennt, die man aber so über LinkedIn mal kennenlernt, dann wird man einfach viel, viel stärker geprägt von Neuem, als wenn man eben jeden Tag nur in seinem Bereich bleibt. Und deshalb halte ich das für ein wahnsinnig wichtiges Thema Networking und würde das auch jedem empfehlen, das aktiv zu betreiben. Auch wenn es Zeit kostet, aber diese Zeit ist, glaube ich, sehe ich als Investment tatsächlich, nicht als Kosten.
Vielen Dank, sehr spannend. Und wenn man sich mit unterschiedlichen Menschen auch gerne umgibt, so wie du ja beschrieben hast, und du reist ja auch sehr gerne, wie man so raushört, dann ist es ja auch ganz klar, dass man auch ein Meister darin wird, den ersten Befremdungsstress natürlich einen Befremdungsstress auch entspannt abzubauen, weil man merkt, unterschiedliche Werte sind ja völlig normal. Und trotzdem kann man gut Brücken bauen. Wenn ich mal so fragen würde, was sind denn für dich die wichtigsten Werte? Welche würdest du nennen?
Auf mich bezogen oder auf...
Ja, auf dich ganz persönlich. Jetzt kommen wir mal zu dir persönlich. Da musst du jetzt durch.
Ja, da muss ich jetzt durch. Das ist gut. Also ein Wert tatsächlich ist für mich Disziplin, hat aber dann verschiedene Ausprägungen. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Also das ist für mich alles, was wo ich auch so sozialisiert wurde und was ich wahnsinnig wichtig für mich erachte und das einfach so verinnerlicht habe, dass das so Werte sind, die ich auch meinen Kindern zum Beispiel weitergebe. Es gibt ein paar Dinge, da können wir großzügig sein, aber es gibt ein paar Dinge, da müssen wir wirklich drauf achten. Und da ist zum Beispiel dieses Thema Disziplin ein zentraler Wert. Ne? Und auch das Thema Wertschätzung anderen gegenüber. Also so bin ich auch sozialisiert, dass man eben sagt, du kannst von jedem Menschen etwas lernen, ne? und geh mal mit dem Mindset auf die Leute zu. Bisher hat sich's immer bewahrheitet. Also es ist einfach so und dementsprechend Wertschätzung, Disziplin, Offenheit, wenn man die drei Werte, glaube ich, lebt, dann, dann geht es einem ganz gut.
Dann geht es einem gut, kommt man weit im Leben, wie du ja auch selber vorlebst. Und wenn du einmal überlegst, was dich besonders ärgert, weil wenn die Werte erfüllt sind, freut man sich ja und hat auch so eine Stabilität dann, wenn die erfüllt sind. Gibt es auch Dinge, über die du dich ärgerst, wenn du so unterwegs bist und was umsetzen magst?
Also was mich ärgert, ist Unklarheit. Unklarheit finde ich furchtbar. Tatsächlich lieber nichts ist härter als die Wahrheit. Es gibt ja auch diesen Satz, aber dann höre ich sie lieber, bevor jemand um den heißen Brei rumredet. Das ist für mich ein Thema Unklarheit, was ich schwer ertragen kann. Und ich glaube, das ist auch einfach meinen Werten geschuldet, das ganze Thema Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit.
Ja, das ärgert dich dann, wenn das passiert.
Das Gegenteil von meinen Werten ist und wenn die Werte verletzt sind, dann fühlt man sich sehr stark getriggert und dementsprechend.
Ja, klar. Und das ist ja auch immer das Thema, dass man ja im Grunde den eigenen Konflikt immer an den Werten erkennt, die ja wichtig sind, die dann gegen die verstoßen wird. Und was begeistert dich? Was macht dich so richtig froh?
Mich begeistert, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die einfach so eine grundpositive Ausstrahlung haben, die neugierig sind und die mich daran teilhaben lassen und wo ich nach einem Gespräch einfach glücklicher rausgehe, als ich reingegangen bin. Und das können ja nur Menschen und dementsprechend liebe ich Kommunikation und genau mit solchen Menschen mich zu vernetzen. Und das bereichert mich und macht mich glücklich.
Matthias, warum sichert die Kommunikation für Unternehmen den Weg in die Zukunft?
Wir sind der Meinung, dass Transformation und Kommunikation direkt zusammengehören, dass sozusagen nur Transformation durch Kommunikation erfolgen kann und dementsprechend auch Kommunikation nach innen, also das heißt in das Unternehmen und nach außen in die Märkte eben ein ein Zwillingspärchen ist, was man immer beides beäugen muss und gucken muss, dass eben das auch ja, zusammenpasst. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn die interne Kommunikation von der externen Kommunikation abweicht. Das muss zusammenpassen. Mitarbeiter sind mittlerweile auch bestens im Charts aus der Versammlung kurz auf LinkedIn posten und dann hat man sofort ein Riesenproblem, wenn die externe Kommunikation da nicht standhält. Das heißt, das Thema Transformation ist Kommunikation nach innen und nach außen, ist, glaube ich, der Weg in die erfolgreiche Zukunft.
Dankeschön. Ich fasse an der Stelle nochmal zusammen. Heute geht es ja darum, wie Kommunikation für Unternehmen den Weg in die Zukunft sichert. Und wir haben von dir, Matthias, eine Menge spannender Themen erfahren, wie du die Transformation auch gemeistert hast. Wir wissen, dass Netzwerken für dich sehr wichtig ist und du auch gerne hier Zeit investierst. Wir wissen auch, wir kennen auch deine Werte oder einige davon und wissen, was dich ärgert, nämlich wenn diese Werte von Zuverlässigkeit zum Beispiel nicht eingehalten werden. Wir haben erfahren, dass du oder dass ihr als einziges Fachmedienhaus ein eigenes Kongresszentrum habt. Ihr kümmert euch um sämtliche Themen, die mit dem Bereich Kommunikation zu tun habt, aber habt vor allen Dingen den Ansatz, euren Leuten auch ganz klar dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen aber auch ganz klar zu sagen, was keinen Sinn macht, weil ihr euch hier auch wirklich in der Beratung hier auf eure Kompetenz als Kompetenzgeber seht und hier auch eine klare Meinung habt. Ich freue mich jetzt an der Stelle erstmal vielen Dank zu sagen und dir den Abschluss zu überlassen. Erfolg darf leicht sein, finde ich. Das zieht sich immer hier so durch wie ein roter Faden. Ich freue mich, wenn du noch mal kurz das Gespräch Revue passieren lässt. Du kannst gerne einen Ausblick geben, etwas ankündigen oder einfach nur deine Gedanken, die dir jetzt im Moment durch den Kopf gehen, mitteilen.
Ja, liebe Astrid, erstmal herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu dem Gespräch, was ich tatsächlich sehr leicht und angenehm empfunden habe und es genossen habe, jetzt da fast eine halbe Stunde mit dir zu plaudern, zu reflektieren, wo wir stehen und Ansichten auszutauschen. Und von daher gesehen ist eigentlich alles gesagt. Und herzlichen Dank nochmal und freue mich auf ein persönliches Treffen, weil heute haben wir uns ja nur digital gesehen. Aber es hat bestens funktioniert. Vielen Dank dafür.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.